Jetzt geht's? Ja, wunderbar. Guten Morgen erstmal, Thomas, Rudi, vielen Dank auch für die lieben Worte. Wir haben die letzten 4 Jahre, will ich doch kurz sagen, auch als manchmal eine Herausforderung angesehen. Es ist einfach so. Aber wir haben auch vieles Gutes erlebt und Gottes Segen erlebt, auch die Mitarbeit jetzt im Leitungskreis. Ist wirklich schön, auch die Freundschaften, die gewachsen sind. Rudi, dich hatten wir früher nicht gekannt, Thomas kennen wir schon 25 Jahre. Es ist einfach schön, dass wir auch so miteinander unterwegs sein können. Und wir sind ja nicht weg. Wir wohnen ja noch in Haßfurt. Wir kommen ja auch so alle 7 Wochen, glaube ich, ungefähr in Gottesdienst und haben auch noch so ein paar Aufgaben nebenher. Auch Uli, deine kreative Heranführung an das Thema fand ich sehr gut, sehr passend. Macht es auch anders nochmal deutlich, was denn das Thema der Jahreslosung eigentlich bedeutet. Weil das soll es heute Morgen gehen, über die Jahreslosung. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich gehe mal ein bisschen darüber vielleicht. Ja, ich höre schon das Wort Gold. Ja, kennt ihr so Goldgräber? Früher gab es das ja, ne? Oder ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, vielleicht schon. Aber früher gab es das, wo Leute dann irgendwo hingezogen sind, wo sie Gold vermutet haben. Und da haben sie den ganzen Tag nichts anderes gemacht, wie mit ihrem Sieb im Fluss oder wo auch immer versucht, Gold zu finden, Goldgräbersuche. Da war Sand, da war Schlamm, da war Wasser und alles wurde gesiebt, durch ein Sieb geschüttet, in der Hoffnung, hoffentlich finde ich 1 Kilo Gold, 1 Gramm oder 0,1 Gramm wahrscheinlich, ne? War es dann. Und das ist ja das Thema auch dieser Jahreslosung. Ich habe zufällig das gleiche Bild ausgewählt, wie da ist. Da seht ihr dieses Sieb und das ist genau das, was die Jahreslosung sagen will. Prüft alles und behaltet das Gute. Und ich denke, dass es gut ist, immer auch zu schauen, in welchem Kontext hat denn der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief diesen Satz geschrieben, der für dieses Jahr die Jahreslosung ist. 1. Thessalonicher 5. Paulus schreibt diesen Satz in einem Kapitel, 1. Thessalonicher 5, an die von ihm gegründete, ganz junge Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt da einen Brief. Und Paulus, der war beunruhigt, weil er von allen möglichen Sachen gehört hat. Ja, ich habe die Gemeinde gegründet, ich bin dann weitergezogen und jetzt höre ich, da kommen falsche Lehren. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und da will ich doch, sagt Paulus, da will ich ihnen einfach Ratschläge geben. Er wusste, die Christen vor Ort, sie sind vielen Einflüssen, vielen Anfeindungen ausgesetzt. Die Verfolgung war riesengroß in der ersten Gemeinde und Paulus hat das als Anlass genommen, um eben diesen Brief zu schreiben. Und er gibt den Geschwistern in Thessalonich den Rat, prüft alles und behaltet das Gute. Der erste Thessalonicher Brief ist der älteste Brief, den wir haben im Neuen Testament. Und Paulus hat ihn so ungefähr um das Jahr 50 nach Christus geschrieben. Und die Stadt Thessalonich war in dieser Zeit eine blühende Handelsstadt. Ihr seht die hier so auf der Via Egnatia, das war diese große Handelsstraße, lag Thessalonich eigentlich genau in der Mitte. Und alle, die auf dieser Straße unterwegs waren, also vom Balkan bis zum Bosporus, kamen in Thessalonich vorbei. Und aus der Apostelgeschichte 17 wissen wir auch, dass es in dieser Stadt auch eine jüdische Synagoge gab. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie kam Paulus denn überhaupt nach Thessalonich? Weiß das jemand zufällig? Ja, ja. Genau, und das lesen wir nämlich in der Apostelgeschichte. Wir lesen mal gerade die paar Verse, Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Da steht, Gott sprach nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Und dann kommt Paulus eben erst in die Stadt Philippi. Dort trifft er Lydia, er erklärt der Lydia das Evangelium, die Lydia, ihr ganzes Haus kommen zum Glauben und es entsteht in Philippi eine Gemeinde. Und von Paulus wissen wir ja, der blieb meistens nicht lange an einem Ort. Er hat als Evangelist gearbeitet, hat das Evangelium verkündet, Leute sind zum Glauben gekommen, eine kleine Gemeinde ist entstanden und dann ist Paulus weitergezogen und er hat örtliche Leiter eingesetzt. Finde ich ein gutes Prinzip. Ja, es gibt kaum eine Stadt, in der Paulus wirklich lange blieb. Auch hier in Thessaloniki war das nicht der Fall. Und wenn wir uns die Gemeinde in Thessaloniki anschauen, dann sehen wir, sie wurde von Paulus gegründet. Sie bestand überwiegend aus Nichtjuden. Es gab dort eine Stadt, in der Stadt eine jüdische Synagoge. Und was ganz kennzeichnend für die Gemeinde in Thessaloniki war, ist, dass sie eigentlich stündlich darauf warteten, Jesus kommt zurück. Jesus kommt zurück. Und ich weiß nicht, als ich Kind war, kann ich mich noch erinnern, in meiner, wo ich groß geworden bin, in der Gemeinde Freikirche Ekklesia, da wurde, habe ich immer die älteren Geschwister gehört, dieses Gebet aussprechen, Maranatha, Herr kommt zurück. Kennt ihr das? Und als Kind dachte ich mir, Maranatha, Jesus kommt zurück? Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich wusste, was es bedeutet, klar. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden, bete ich es manchmal selber. Maranatha, Jesus kommt zurück. Und das war eben diese Erwartungshaltung, die Geschwister in Thessaloniki hatten. Sie hatten diese Erwartungshaltung, Jesus kommt wieder. Und zwar Sonntag um 10 Uhr und wir können es live und online miterleben. Ja, kleiner Joke. Ja, habe ich irgendwo rauskopiert. Die Christen in Thessaloniki, das ging sogar so weit, dass sie aufgehört haben zu arbeiten. Und sie haben gesagt, warum sollen wir denn überhaupt noch arbeiten gehen? Wenn Jesus morgen zurückkommt, brauchen wir doch nicht mehr arbeiten gehen. Wir richten uns und erwarten, dass Jesus zurückkommt. Und dann sagt Paulus, nein, ihr habt eine Verantwortung, geht weiter arbeiten und trotzdem erwartet, dass Jesus zurückkommt, klar. Jetzt waren die ersten Gemeindeglieder verstorben und die Frage kam auf in der Gemeinde, ja, was wird denn jetzt aus diesen? Was wird denn jetzt aus den Geschwistern, die verstorben sind? Haben sie umsonst an Jesus geglaubt oder können auch Verstorbene noch selig werden, das ewige Leben haben? Und dadurch entstand große Verunsicherung, große Sorge in der Gemeinde. Und deswegen war Paulus jetzt aufgefordert, hier einzugreifen. Er war ja der Gemeindegründer und deshalb schrieb er eigentlich diesen Mutmachbrief. Das ist der erste Thessalonicher Brief, ein Mutmachbrief, um eben so die Gemeinde zu stärken in ihrem Glauben an Jesus. Und zentraler Punkt in diesem Brief war eben die Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott. Und Paulus sagt, Leute, der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus, er lohnt sich. Ihr dürft gewiss sein, die Herrlichkeit bei Gott wird kommen. Auch für die, die jetzt schon verstorben sind und die an Jesus geglaubt haben. Wir haben ja morgen die Beerdigung von Günter Trunk. Einige von euch kennen ihn ja, Günter und der Loisia, die kommen ja auch ab und zu hier in die Gemeinde. Und der Günter war 96 und er hat geglaubt, dass Jesus sein Herr ist. Und wir dürfen wissen, dass er jetzt im Himmel bei Jesus sein wird. Diese Gewissheit ist da und das ist was Wunderbares. Paulus, er greift ein und da lesen wir 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Da erklärt er das, wie das ist dann mit der Hoffnung, die über den Tod hinaus besteht. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 folgende. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Paulus geht hier ein auf die Sorge, die in der Gemeinde da war, auf die Fragen, die in der Gemeinde da waren. Und er sagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Jesus kommt zurück und die Geschwister, die schon verstorben sind, die wird er zuerst auferwecken. Und dann werden wir, die wir noch leben, gemeinsam mit ihnen in den Himmel auffahren. Jesus kommt zurück. So ist es mit der Wiederkunft Jesu. Und es ist gut, dass wir um uns schauen, dass wir darauf achten, wie die Zeichen der Zeit sind. Und ich denke, dass ihr einstimmt, dass die Zeichen der Zeit ganz klar so sind, dass wir sagen, Jesus kommt bald zurück. Maranatha, Jesus kommt bald zurück. Und Paulus sagt hier zu den Thessalonichern schon vor 2000 Jahren, lasst euch nichts anderes weismachen. Auch wenn ihr Lehrer kommen, haltet daran fest. Bereitet euch vor auf das, was ganz gewiss kommen wird. Werdet nicht träge. Passt auf, dass ihr nicht einschläft, sondern lebt weiter mit der Erwartungshaltung, der Tag des Herrn, die Wiederkunft Jesu ist nahe. Und in diesem Zusammenhang sagt er dann den Vers, der unsere Jahreslosung ist. Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles und behaltet das Gute. Als ich so über die Jahreslose nachgedacht habe, kam mir eben dieses Goldgräbersieb in Gedanken. Da dachte ich, ja, die Leute sind jeden Tag rausgegangen an den Fluss oder wohin auch immer und haben jeden Tag gesiebt und gesiebt. Und meistens haben sie nichts gefunden, kein Gold. Manchmal schon, manchmal nicht. Aber es war ihr Ziel eben, das, was du wunderbar gezeigt hast in dem Anspiel, auszusortieren. Was kann weg, was ist nichts wert, was ist wertlos und was ist wertvoll. Und das ist das, was Paulus hier sagt, sortiert aus. Und die Wiederkunft Jesus, dass Jesus zurückkommen wird, das ist wertvoll. Haltet daran fest. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade wir jetzt in einer Zeit leben, in der es dringend notwendig ist, dass wir prüfen. Dass wir prüfen, was auf uns einstürzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir werden übergossen, Internet, soziale Medien, wir werden übergossen mit allen möglichen Lehrmeinungen. Mit verschiedenen Ansichten, mit unzähligen Prophezeiungen. Ich kriege jede Woche, wirklich wahr, ungelogen, jede Woche verschiedene Mails von Leuten oder WhatsApp mit irgendwelchen Prophezeiungen und mit der Bitte, prüf es. Und wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Wir werden überströmt mit verschiedenen Lehrmeinungen. Und ich finde es dann manchmal gar nicht so einfach, da auch den Durchblick zu behalten und eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube persönlich, dass wir mehr denn je die Gabe der Unterscheidung brauchen. Ja, die Geistesgaben kennt ihr ja alle aus dem Neuen Testament. Und eine dieser Geistesgaben ist die Gabe der Unterscheidung von Geistern. Wo kommt etwas her und wo kommt und was ist gut? Aussortieren. Was ist gut und was ist nicht gut? Und ich denke, dass diese Gabe der Unterscheidung in der Gemeinde sein sollte. Wir müssen unterscheiden können, was von Gottes Geist kommt und was eben einen anderen Ursprung hat. Und das ist der Vorgang des Prüfens. Prüfet aber. Und ich denke, auch wenn wir die Gabe nicht haben, die spezielle Gabe der Unterscheidung, so gibt es Hilfsmittel, die Gott uns an die Hand gegeben hat, dass wir Gesagtes prüfen können. Und unter anderem natürlich die Bibel. Die Bibel ist das Prüforgan, um es mal so zu sagen, woran wir Sachen prüfen können. Und in 2. Timotheus 3 steht, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist. Und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das heißt, wenn du mit Sachen konfrontiert wirst, mit verschiedenen Lehrmeinungen, dann hast du die Bibel, hat Gott uns die Bibel an die Hand gegeben, an der wir Gesagtes prüfen können. Ich habe einmal miterlebt, dass jemand kam und gesagt, ja, Gott hat mir gezeigt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen und soll mit einer anderen Frau wieder neu heiraten. Ja, wenn Gott dir das gezeigt hat, schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Und dann ist ruckzuck, kommen wir an den Punkt, wo man sagen muss, das kann unmöglich Gottes Wille sein. Weil Gott hasst Scheidung. Gott will nicht, dass man scheiden lässt. Und Gott sagt nicht, lass dich scheiden und heirate eine andere. Das passt einfach nicht in Gottes Willen. Also, ganz klar kann man direkt sehen, das ist eine falsche Wahrnehmung oder wie auch immer man das sagen soll. Die Bibel, und da glaube ich dran, da glauben wir dran, ist Gottes unfehlbares Wort. Und Gott widerspricht sich niemals selber. Niemals. Das heißt, wenn wir mit Lehre konfrontiert werden und sie stimmt nicht mit der Bibel überein, dann können wir sie ganz schnell als falsche Lehre entlarven. Ja? Und Rudi und Elisabeth, ihr habt ja den Kurs Identität in Christus mitgemacht, haben wir schon 100-mal gesagt, wie kann man eine Lüge entlarven? Durch die Wahrheit. Wie kann man eine Lüge entlarven? Durch die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Jesus selber ist die Wahrheit, aber auch Gottes Wort ist die Wahrheit. Und das ist so ein gutes Mittel, das Gott uns an die Hand gegeben hat. Da brauchen wir nicht irgendwie auf auf eine Stimme von oben erwarten oder so, sondern nee, lass uns einfach in die Bibel schauen. Was sagt Gott in der Bibel? Ich weiß nicht, ob ihr die Wuppertaler Studienbibel kennt. Die habe ich mir damals zu meiner theologischen Ausbildung gekauft. Ist so ein Werk. Nachschlagekommentar kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Und da habe ich das Folgende gefunden und das will ich gerne mal vorlesen. Geht es auch über diesen Prozess des Prüfens. Wie können wir Lehre prüfen? Und dann steht da in dem Kommentar das Folgende. Kann man ein, so spricht der Herr, überhaupt noch prüfen? Ja, wenn jemand zu dir kommt und sagt, so spricht der Herr. Okay, dann was soll ich dann noch sagen? Ne? Wenn der Herr so spricht, wer bin ich, um dem entgegenzusprechen? Ne? Also kann man ein, so spricht der Herr, überhaupt noch prüfen? Haben nicht die Propheten des Alten Testamentes die bedingungslose Annahme des Wortes von König, Priester und Volk verlangt? Im Alten Bund mit Recht. Aber in der Gemeinde Jesu im Neuen Bund haben nicht die Weissagenden allein den Heiligen Geist, sondern alle, nicht nur einzelne Prophetensprüche sind von Gott eingegeben, sondern das ganze Herz dauernd von ihm erfüllt. Und sie stehen nicht mehr so eindeutig klare Gottessprüche deutlich abgesondert neben den menschlichen Gedanken und Empfindungen. Schwierig, ich erkläre es gleich. Dann aber kann es im Neuen Bund viel leichter als im Alten geschehen, dass sich für den Weissagenden ungewollt und unvermerkt Geistgeschenktes und Selbstgedachtes, Geistliches und Seelisches mischen. Darum ist im Neuen Bund die Prüfung der Prophetien ganz anders nötig wie im Alten. Hört sich kompliziert an, müsste man jetzt nochmal 5-mal lesen, um es wirklich zu verstehen. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Im Alten Testament hat Gott bestimmten Leuten den Heiligen Geist gegeben. Und die konnten in der Autorität Gottes sprechen. Da war es deutlich, da war es klar. Im Neuen Bund, in dem Bund, wo wir leben, wer hat denn den Heiligen Geist? Der darum bittet? Genau. Ja, jeder, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, bekommt den Heiligen Geist. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Priester, die Propheten wie im Alten Bund, die im Namen Gottes irgendwelche Botschaften verkündigen, sondern wir sind selber ein Botschafter, weil wir den Heiligen Geist haben. Das heißt, wir können selber prüfen. Ja, ihr müsst nicht zum Priester laufen oder in eurem Fall zu den Ältesten laufen und sagen, du prüf das bitte, weil ich kann es selber nicht. Es ist gut, die Ältesten mit einzubeziehen in bestimmten Situationen. Aber wir haben alle den Heiligen Geist bekommen und wir können alle prüfen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Ein zweites Beispiel, will ich euch einfach mal mit hineinnehmen, wie kann man das ganz praktisch tun? Wie kann man praktisch eine Prophezeiung zum Beispiel in diesem Falle prüfen? Ich habe Ende letzten Jahres, ich glaube im August war das, von jemandem eine Prophetie zugeschickt bekommen von dem Christopher Beleke, Afrikaner. Und der hat eine Prophetie gegeben und hat gesagt, Gott spricht, und dann kam die Prophetie. Und ich lese euch da mal ein Stück vor. Es war ein langes Mail. Sie haben sich am 15.08.2024 in einem Hotel getroffen. Da waren 5000 afrikanische Beter zusammen und die haben dann für 3 Tage gebetet zusammen. Und dabei kam heraus unter anderem diese Prophetie von diesem Christopher Beleke. Und er schreibt da, was wird das Zeichen sein? Er sagte den Versammelten, Gott spricht, ihr werdet etwa am 24. September, also letzten Jahres, eine Veränderung in der Atmosphäre spüren. Ihr werdet schon vorher etwas in den Nachrichten lesen, und zwar beginnt das in der Woche ab dem 15. September 2024. Wenn das geschieht, werdet ihr wissen, dass Gott euch einen Propheten gesandt hat. Ihr werdet in den Nachrichten sehen, dass man versuchen wird, einen Lockdown erneut zu bringen, so wie bei Covid. Sie werden euch erklären, dass der Lockdown diesmal kommt wegen eines Viruses, das aus Afrika kommt. Der vorige Virus, wurde uns gesagt, wäre aus China gekommen. Aber ich sehe es jetzt prophetisch im Geist, dass der Wind schon bläst und dass sie euch im September sagen werden, warum ein neuer Lockdown nötig sein wird. Wenn ihr das bemerkt, wird es euch das Zeichen sein, dass ihr im Gebet aufstehen sollt wie niemals zuvor. Es geht darum, dass der Feind nicht in der Lage ist, Petrus in der gleichen Art zu töten, wie er es mit Jakobus getan hat. Diese Generation soll nicht genau dasselbe erleiden wie die vergangene Generation. Diese Generation soll das Kommen des Herrn vorbereiten und wir werden eine höhere Dosis von der Herrlichkeit Gottes erfahren und eine höhere Dimension von der Kraft Gottes und eine größere Dimension von Seelenernte. Soweit mal das Zitat oder diese Prophetie. So, das hat mir jemand zugeschickt. Und er hat gesagt, Matthias, prüfe das bitte, können wir das in der Gemeinde bekannt machen, also in der Schweinfurter Gemeinde. So, gut, ja. Habe gesagt, gut, kann ich machen. Ich prüfe das, habe gebetet und ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl, ganz ehrlich. Einfach nur Gefühl, also ne, noch nichts irgendwie, Gott hat mir gezeigt oder so, einfach so innerlich. Aber ganz toll an dieser Prophetie finde ich, dass hier mit konkreten Zahlen gearbeitet wird, mit konkreten Daten. Das war im August, habe ich das bekommen. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, jetzt warten wir einfach mal die 4 Wochen ab. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich habe gesagt, wir werden es nicht in der Gemeinde bekannt machen, weil ich denke, dass es falsch ist, aber wir warten ab. So, und da kam dieser 15. September, da kam der, was ist es noch, 24. September oder was, kein Lockdown, keine neue Pandemie, kein neues Covid irgendwie aus Afrika. Und für mich war das klar, das, was ich vorher so einfach nur gefühlsmäßig wusste, das ist falsch, hat sich bestätigt, weil es sich eben nicht bestätigt hat, was hier geschrieben steht. Und das ist ein Mittel, wo man sagen kann, ich prüfe etwas und das Ergebnis entspricht nicht der Prophezeiung. Jetzt hoffe ich, ich kenne diesen Typ nicht, diesen Propheten nicht, ich hoffe aber, dass ihn jemand angesprochen hat, weil er hat hier eine falsche Prophezeiung weitergegeben. Das, was er im Namen Gottes weitergegeben hat, war falsch. Es ist nicht passiert. Und ihr wisst ja, was im Alten Bund mit falschen Propheten passiert ist. Kopf ab. Ja, im Neuen nicht mehr. Jetzt will ich diesen Mann erstmal gar nicht verurteilen. Ich kenne ihn nicht, kann überhaupt nichts sagen. Aber das, was er hier groß im Namen Gottes gesagt hat, war falsch. Und jetzt kommen wir zurück auf die Jahreslosung. Prüft alles. Das heißt, wenn du mit solchen Sachen konfrontiert wirst, mit irgendwelchen Lehren, ist es unsere Aufgabe, nicht alles einfach so anzunehmen. Ja, hört sich christlich an, hört sich gut an. Oh, ein Prophet aus Afrika, wow, super. Und er spricht im Namen Jesu, was kann ich denn dann noch sagen? Nee, prüft alles. Auch das, was ich hier sage, auch das, was die Prediger hier Sonntagmorgen verkündigen, prüft alles und das Gute behaltet. Die Prophetie von diesem Beleke war also falsch. Und da war es einfach, ne? Innerhalb von 4 Wochen konnte man ganz klar sagen, richtig oder falsch. Kann weg oder behalte ich. Oft ist es natürlich nicht so einfach. Und der Feind ist ja auch schlau, er versucht Spaltung in Gemeinden zu bringen. Er versucht auch in unserer Gesellschaft allgemein unsere christlichen Wurzeln auch in Vergessenheit zu bringen. Das sehen wir ja tagtäglich in unserer Gesellschaft. Mein Wunsch ist es für dieses neue Jahr, in dem wir ja noch immer stehen, dass wir lernen zu prüfen und dass wir vor allem Gottes Wort als Sieb dazu benutzen. Und da, wo Gottes Wort uns vielleicht nicht direkt eine Antwort gibt, da haben wir den Heiligen Geist, der uns helfen will. Da haben wir Geschwister, die uns darin unterstützen können, auch da eine Meinung zu bilden. Wenn ich es zusammenfasse, 1. Thessalonicher 5, die Jahreslosung, die Paulus hier beschreibt an die Gemeinde in Thessalonich, die steht in einem Abschnitt, in einem Kontext voller praktischer Ermahnungen. Und sie zeigt auf, wie wir Christen unseren Glauben im Alltag leben können. Er sagt, freut euch direkt davor, freut euch alle Zeit. Er sagt weiter, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Und Paulus ermutigt diese junge Gemeinde, den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und gleichzeitig wachsam zu bleiben. Den Geist, schreibt er kurz direkt in den Versen davor, den Geist dämpft nicht. Prophezeiungen verachtet nicht, aber prüft alles und das Gute behaltet. Damals ging der Kontext um Fragen Wiederkunft Jesu. Für uns kann das auch Wiederkunft Jesu bedeuten, aber so viele andere Lehrmeinungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Auch wir hier oder ihr hier als Gemeinde. Zum Schluss, ich finde es wunderbar, dass der Prophet Micha im Alten Testament eigentlich eine ganz einfache Antwort auf diese Frage gibt. Wie kann ich denn prüfen? Und Micha sagt in Kapitel 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns diese Jahreslosung gibst. Danke, dass du uns aufforderst, nicht einfach alles so anzunehmen, weil es vielleicht gut anhört, weil es christlich anhört, weil es Mode ist oder wie auch immer, sondern dass du uns aufforderst und ermutigst, prüft alles. Und wenn es gut ist, wenn es im Einklang mit meinem Wort steht, dann behalte es. Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch gerade der Leitung hier in der Gemeinde viel Weisheit schenkst, um auch zu prüfen und das Gute dann zu behalten. Aber es gilt uns allen, Herr, dass wir prüfen. Herr, und gib uns da auch die Gabe, diese besondere Gabe der Unterscheidung. Herr, dass wir wirklich unterscheiden können, was kommt von dir und was kommt nicht von dir. Herr, danke, dass du uns so ermutigst, auch in unserem Glauben zu leben, unseren Glauben zu leben, voranzugehen und auch zu wachsen, tiefe Wurzeln zu schlagen. Herr, ich preise deinen Namen. Amen.